NDR Info. Echo des Tages.
Holger Beckmann ist im Studio. Herzlich willkommen. Tage wie diesen nennen wir ja Brückentage, weil alle, die können sich, wenn irgend möglich, frei nehmen vom Job und ausloten, was möglich ist. Das wollten heute Union und SPD gewissermaßen auch eine Brücke bauen, damit sie darüber dann eines Tages womöglich doch in eine große Koalition gehen können. Die Gespräche sind zu Ende. Gleich bei uns hier mehr dazu. Außerdem in den nächsten 3 Minuten auf WDR 5 und NDR Info das, was vor Lampedusa geschehen ist. Die möglicherweise 300 und mehr Menschen, die dort ums Leben kamen beim Versuch, Europa zu erreichen, wegzukommen aus ihrer Not, ihrem Elend. Jetzt zeigt man sich überall erschüttert und fassungslos. Und doch, es hat zu tun mit der Flüchtlingspolitik, die Europa macht. Papst Franziskus hat angesichts dessen an das Weltgewissen appelliert beim Besuch des Ortes Assisi, aus dem ja einst sein Namenspatron kam. Auch dazu Informationen bei uns. Und der Haushaltsstreit in den USA, der sogenannte Shutdown. Offenbar geht das Ganze jetzt in die nächste Eskalationsrunde. Zum Start aber nach Berlin, wo CDU, CSU und SPD sich heute sondiert haben, will sagen, man hat miteinander gesprochen, obwohl man eigentlich gar nicht wollte. Die Protagonisten bei alledem, Angela Merkel, Horst Seehofer und Sigmar Gabriel, da wäre man gern dabei gewesen. Was danach bekannt wurde, dazu jetzt aus Berlin, Volker Schaffranke.
Mit einem Lächeln im Gesicht verließen die Verhandlungsmitglieder ihr erstes Treffen. 3 Stunden saß man zusammen, gönnte sich eine Pause mit warmer Kartoffelsuppe und Kanzlerin Angela Merkel hatte sogar noch Zeit, den wartenden Schaulustigen hinter dem Absperrgitter zuzuwinken. Alles offenbar viel entspannter, als es vorher aussah. SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles drückte es diplomatischer aus, sprach von einer aufgeschlossenen Atmosphäre und schob gleich nach.
Herr Seehofer war guter Dinge.
Und diese Stimmung übertrug sich auch auf CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt. Die rechte Hand des bayerischen Ministerpräsidenten antwortete stellvertretend für seinen Chef.
Es war eine Atmosphäre, die schon gezeigt hat, dass man von der Seite aller Parteien mit großer, besonderer Ernsthaftigkeit und auch einem besonderen Verantwortungsbewusstsein mit der jetzigen Situation umgeht.
Ob in dieser jetzigen Situation auch das strittige Thema Pkw-Maut für Ausländer bereits zur Diskussion stand, da muss man dem CSU-Generalsekretär sehr genau zuhören. Denn mit seinem Statement macht er deutlich, Atmosphäre gut. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir bei zentralen Fragen, und das ist für die CSU ja offenbar die Maut, klein beigeben werden.
Alle, die da am Verhandlungstisch sitzen, wissen ganz genau, wie die Position der jeweilig anderen Angehörigen dieser Sondierungsgruppe ist. Da weiß man, da gibt es feststehende Positionen, die nicht verrückbar sind.
Die Themen Infrastruktur, Familie und Bildung wurden angerissen. Und auch das strittige Thema Finanzen stand auf der Tagesordnung. Denn gerade die Länder hatten im Vorfeld der Gespräche sehr deutlich gemacht, dass sie sich von einer neuen Bundesregierung stärkere Unterstützung erwarten. Ein wichtiges Thema für die SPD, betonte Andrea Nahles.
Insbesondere auch ein Thema, was heute erörtert wurde, war das Thema der Finanzen, auch der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Länder und Kommunen.
Auffällig, dass vor den Mikrofonen die Worte Mindestlohn, Steuererhöhungen oder Betreuungsgeld nicht ein einziges Mal fielen. Harmonie lautete das Motto. Jetzt wird es darauf ankommen, was noch an Details nach außen dringt. Zumindest die einzelnen Parteigremien wollen sicherlich mehr erfahren. Das erkannte auch CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt.
Sondierungsgespräche müssen ja auch wirken.
Die Wirkung an der SPD-Basis dürfte dabei die spannendste sein.
Und während also die Vertreter von Union und SPD miteinander sprachen, hat die im neuen Bundestag ja dann nicht mehr vertretene FDP heute eine neue entscheidende Stimme der Liberalen vorgestellt. Es ist die der künftigen Generalsekretärin von der FDP. Zuerst hatte aber ein anderer Liberaler das Wort.
Thomas Delehaus, FDP, Parteizentrale, Kameras klicken und Christian Lindner, erster Anwärter auf den Parteivorsitz, wirkt zufrieden. Ziemlich viele Stühle sind besetzt, obwohl das sogenannte politische Berlin heute doch eigentlich auf etwas ganz anderes schaut, die Sondierungsgespräche von Union und SPD. Es geht um eine Personalie, die Lindner präsentieren will, aber auch um eine andere, für die am Boden liegende Partei vielleicht noch wichtigere Botschaft, die Berliner Bühne auch künftig bespielen zu wollen.
Wir sind also aus dem Bundestag ausgeschieden, aber nicht aus der deutschen Politik, meine Damen und Herren.
Doch es wird zweifelsohne schwerer werden, für die FDP in Berlin überhaupt noch Gehör zu finden. Deshalb haben sich alle 104 Abgeordneten aus Landtagsfraktionen und Europaparlament zusammengetan, um gemeinsam am künftigen Auftritt der Partei zu arbeiten. Deren Gesicht soll künftig eine Frau mitprägen, die bislang in Berlin eher wenig in Erscheinung getreten ist. Nicola Beer, noch Kultusministerin in Hessen. Die 43-Jährige ist die Wunschkandidatin des 34-jährigen Lindner.
Ich meine, dass das Thema Bildungspolitik, eine pragmatische Bildungspolitik, eine Bildungspolitik ohne ideologische Grabenkämpfe ein wichtiger Bestandteil ist, neben den Bereichen von Arbeit und Chancengerechtigkeit. Aber diese drei Bereiche sind für mich, gerade auch als Bildungspolitikerin, eben auch nicht voneinander trennbar und deswegen sicherlich ein Teil, den wir auch als Markenzeichen weiter ausbauen wollen.
Der liberale Markenkern, er war in den letzten 4 Jahren vor allem auf das Thema Steuern reduziert. Hier gleichzeitig zu wenig geliefert, sich in der Koalition zu wenig durchgesetzt zu haben, räumt Beer unumwunden ein. Das Thema Koalitionen ist für die FDP in Berlin nun erst einmal weit weg. In Hessen wäre eine Ampel zumindest theoretisch denkbar. Praktisch ist sie ausgeschlossen. Beer, die ihr Landtagsmandat in Wiesbaden behalten will, erteilt solchen Farbenspielen eine klare Absage.
Wir haben aus guten Gründen gesagt, es kommt auf die Inhalte an und die Inhalte geben so gut wie keine Schnittmengen mit SPD und Grünen, schon gar nicht in dieser Kombination.
Sagt Beer als Landespolitikerin. Doch in Berlin ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass die Reise für die FDP in eine andere Richtung geht. Denn fest steht, die Tage der Nibelungentreue zur Union sind für die Liberalen nach der ebenso einseitigen wie erfolglosen Zweitstimmenkampagne erstmal vorbei.
Jörg Brandscheid war das. Es könnten 300 Menschen sein, vielleicht sogar mehr. Vor der italienischen Insel Lampedusa sind sie gestorben im Mittelmeer, weil sie nach Europa wollten und weil sie nicht dürfen. Dabei vergeht ja kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo an Europas Südküsten Flüchtlinge aus Nordafrika oder dem Nahen und Mittleren Osten ankommen, meist in nussschalenähnlichen Booten, beinahe verdurstet, verhungert, wenn sie es denn schaffen. In diesem Fall schafften sie es nicht und das ist nicht zum ersten Mal so. Und mittlerweile wird die Frage danach, wessen Schuld das eigentlich ist, lauter gestellt. Tilman Kleinjung berichtet.
Aus dem Tag der Trauer ist ein Tag des Streits geworden. Wer trägt die Verantwortung für den Tod von hunderten Flüchtlingen vor der Küste Italiens? Die Insel Lampedusa ist weltweit bekannter Anlaufpunkt für Bootsflüchtlinge, die von nordafrikanischen Küsten starten. Dennoch hat es Stunden gedauert, bis die italienische Küstenwache Hilfe schickte. Innenminister Angelino Alfano referiert am Nachmittag im Parlament und sieht Europa in der Verantwortung. Das ist ein Punkt, der Europa angeht, nicht uns. Es ist eine Frage Europas, ob es die Grenze beschützen will, die es mit dem Abkommen von Schengen anerkannt hat. Doch unabhängig von der lückenhaften Überwachung europäischer Außengrenzen, es gibt auch Lücken in der italienischen Gesetzgebung. Mit einem Gesetz, das den Namen der beiden Rechtspolitiker Umberto Bossi und Gianfranco Fini trägt, wollte Italien vor 10 Jahren gegen illegale Einwanderung vorgehen. Das Bossi-Fini-Gesetz steht im Widerspruch zu geltendem Seerecht, sagt Laurenz Jolles, Repräsentant des UN-Flüchtlingshilfswerks in Italien. Das Gesetz Bossi-Fini führt den Straftatbestand der illegalen Einwanderung ein. Es gibt also einen großen Widerspruch zwischen dem Seerecht, das vorschreibt, Menschen in Seenot zu helfen, und dem Gesetz Bossi-Fini, das die Hilfe, die illegal einreisenden Menschen geleistet wird, rechtswidrig macht. Mehrere Fischerboote haben gestern Morgen auf die Hilferufe der Flüchtlinge nicht reagiert. Das berichten Überlebende. Dieser Fischer ist von der Insel aus den Ertrinkenden zur Hilfe geeilt und hat vom Unglücksort aus die Behörden informiert. Ja, es heißt, es gibt dieses Gesetz. Doch in dem Moment, wo wir die Küstenwache informiert haben, konnten sie nicht mehr gegen uns vorgehen. Und wenn sie dann doch den Kampf wollen, bitteschön, wir sind bereit. Auf Lampedusa konnte heute die Suche nach den Vermissten nicht fortgesetzt werden. Das Wetter ist zu schlecht, sagt Leonardo Ricci von der Polizei. Die Taucher berichten von Menschen, die noch im Inneren und auch außerhalb des Schiffes sind. Das Problem wird jetzt sein, all diese Menschen herauszuholen und an Land zu bringen. Das wird unsere Beschäftigung in den nächsten Tagen sein. Heute hat das Meer nicht geholfen. Die Wellen sind höher als einen Meter. Es ist also kompliziert und auch gefährlich. Wir mussten vorübergehend unterbrechen. Nur 155 Menschen haben den Schiffbruch vor Lampedusa überlebt. 500 Menschen sollen an Bord des völlig überladenen Kutters gewesen sein. Er startete, wie fast alle Flüchtlingsboote, von der libyschen Küste. Schlepper verlangen hier bis zu 1000 Euro für eine Überfahrt nach Europa. Begünstigt wird dieses kriminelle Geschäft durch die politische Instabilität in Libyen. Laurenz Jolles vom UNHCR hat wenig Hoffnung, dass sich daran schnell etwas ändert.
Flüchtlinge, die an der Festung Europa gescheitert sind, so nennen ja viele Kritiker das, was letztlich die Konsequenz sei aus der europäischen Flüchtlingspolitik. Und kurz gesagt, die EU überlässt dieses Thema bisher ja tatsächlich den Staaten mit europäischen Außengrenzen. Ja, sie zwingt sie quasi dazu. Die Kritik daran wird jetzt lauter und sie kommt heute auch vom Bundespräsidenten. Bei der Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik erinnerte Joachim Gauck an die Werte und die Rechte, für die Deutschland und Europa heute stehen.
Leben zu schützen und Flüchtlingen Gehör zu gewähren, sind wesentliche Grundlagen unserer Rechts- und Werteordnung. Zufluchtsuchende sind Menschen. Und die gestrige Tragödie, sie zeigt, dass es sind besonders verletzliche Menschen. Sie bedürfen des Schutzes. Wegzuschauen und sie hineinsegeln zu lassen in einen vorhersehbaren Tod, das missachtet unsere europäischen Werte.
Das sagt Bundespräsident Gauck. Und es stellt sich also die Frage, wer nun etwas tun muss. Italien sagt, Europa ist dran. In Brüssel hört man heute aber, Italien sei am Zuge. Von dort der Bericht von Wolfgang Landmesser.
Als eine der ersten Politiker hatte EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström gestern ihr Entsetzen zum Ausdruck gebracht. Sie sei tief traurig über die schreckliche Tragödie vor der Küste von Lampedusa. Heute stellte sich ihr Sprecher den Fragen der Brüsseler Journalisten. Leider seien solche Unglücke auch in Zukunft kaum auszuschließen, so der nüchterne Kommentar von Michele Giacone.
Il faut pas se faire d'illusions. C'est pas réaliste de penser que vu la pression migratoire à laquelle on assiste, on pourra éviter tout.
Der Druck auf die europäischen Grenzen sei einfach zu hoch. Zu viele Schiffe mit Flüchtlingen seien auf dem Mittelmeer Richtung Europa unterwegs. Aber mit einem besseren Überwachungssystem könne die EU Flüchtlingsboote in Seenot früher aufspüren und mehr Menschenleben retten. Das Hauptproblem ist, diese Tragödien passieren, weil wir die Boote nicht aufspüren können und nicht rechtzeitig da sind, um zu helfen. Mit dem geplanten Satellitensystem Eurosur könnte das anders werden. Die EU-Mitgliedstaaten müssten es jetzt möglichst schnell auf den Weg bringen, so die Brüsseler Behörde. Das EU-Parlament wird kommende Woche über Eurosur abstimmen. Die grüne Europaabgeordnete Ska Keller hat jedoch grundsätzliche Zweifel. Denn Eurosur sei vor allem dazu gedacht, Flüchtlinge abzuwehren und nicht sie zu retten.
Bei Eurosur geht es um die massive Überwachung, vor allem des Mittelmeerraums, um eben kleine Flüchtlingsboote auch zu erkennen. Dann geht es aber nicht darum, ihnen zu helfen, sondern sie eben abzuwehren. Und wir Grüne haben gefordert, dass man diese Technologie, wenn sie dann schon mal da ist, auch dafür nutzt, Flüchtlinge aus Seenot zu retten. Aber da haben sich die Mitgliedstaaten kategorisch dagegen geweigert.
Immer wieder wurde der Kommissionssprecher von den Journalisten gefragt, ob die EU nicht mehr tun müsse, um die Situation der Flüchtlinge zu verbessern. Natürlich, meint Michele Giacone, aber da seien vor allem die EU-Mitgliedstaaten gefragt. Ob wir mehr tun können? Ja, aber dazu brauchen wir die Mitgliedsländer. Sie müssen uns sagen, was sie wollen und wo ihre Probleme liegen. Wir brauchen ihr Feedback. Die Mitgliedsländer könnten deutlich mehr Flüchtlinge aus Krisenregionen aufnehmen, in Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. So hatte sich Deutschland zur Aufnahme von rund 5000 syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen bereit erklärt. Doch das reiche nicht, sagt der Kommissionssprecher.
We stressed many times that efforts from member states are very limited and we do ask them to do more.
Nach einem EU-Abkommen müssen Flüchtlinge in dem Mitgliedsland einen Asylantrag stellen, das sie zuerst betreten haben. Italien, Malta, Spanien und Griechenland tragen deswegen eine viel größere Last. Und die müsse jetzt fairer verteilt werden, forderte der italienische Innenminister Angelino Alfano nach dem bisher schlimmsten Unglück vor Lampedusa. Es könnte also Streit geben beim Treffen der EU-Innenminister am kommenden Dienstag.
Soweit der Bericht aus Brüssel. Was bleibt, ist der Eindruck von Rat und von Hilflosigkeit. Der Kommentar deshalb dazu jetzt von Martin Bohne.
Natürlich sind jetzt alle bestürzt in Brüssel. Europa müsse traurig sein, sagt ein EU-Kommissar. Und wir sollten die Lage verbessern. Von einem Weckruf ist die Rede. So reagiert Brüssel immer. Diesmal fällt die Betroffenheit noch ein bisschen größer aus, weil das Ausmaß der Bootstragödie alles bisherige in den Schatten stellt. Aber es wird ausgehen wie immer. Nichts wird sich ändern. Gerade hat die EU das gemeinsame Asylsystem nach 15 Jahren Gezerre zu Ende gezimmert. Von der Ursprungsidee, verfolgten in Europa Schutz zu gewähren und die Asylbewerber solidarisch auf die einzelnen EU-Staaten aufzuteilen, ist so gut wie nichts übrig geblieben. Stattdessen wird Europa zur Festung ausgebaut. Oberstes Ziel ist es, Flüchtlinge fernzuhalten. Schon die Transitländer sollen keinen mehr durchlassen. Dafür werden sie mit Waffen, Technik und Geld ausgestattet. Beim Grenzschutz wird technologisch immer mehr aufgerüstet. Demnächst wird dafür im Mittelmeer das neue Grenzüberwachungssystem Eurosur einsatzbereit sein. Bezeichnenderweise tut man da viel, um Flüchtlinge aufzuspüren, aber wenig, um in Seenot geratene Menschen retten zu können. Wer es von den Verzweifelten dann doch nach Europa schafft, der wird so schnell wie möglich zurückgeschickt. Immer weniger Flüchtlingen wird überhaupt die Chance auf ein Asylverfahren eingeräumt. Und von europäischer Solidarität bei der Lastenteilung kann schon gar keine Rede sein. Das Land soll sich gefälligst um die Flüchtlinge kümmern, wo sie europäischen Boden betreten haben. Das ist bequem für Deutschland, aber es überfordert die Mittelmeerländer, zumal die auch noch wirtschaftlich ganz tief im Schlamassel stecken. In Griechenland und anderswo kann von einem humanen Umgang mit den Hilfesuchenden keine Rede sein. Viele nennen das zu Recht eine Schande. Aber die Moral kommt nicht gegen die Realpolitik an. Wenn man etwas gegen das Drama der Bootsflüchtlinge tun will, dann müsste man Druck aus dem Kessel nehmen und mehr legale Möglichkeiten zur Einwanderung nach Europa schaffen. Davor schrecken aber alle Politiker zurück, wie der Teufel vor dem Weihwasser. Sie glauben, dass die Gesellschaften nicht mehr Zuwanderung verkraften können. Und sie fürchten, dass Populisten und Radikale aus der weit verbreiteten Angst vor der Überfremdung immer mehr Kapital schlagen. So wird Europa auch nach Lampedusa in der Praxis weiter nach dem Motto agieren: Unser Boot ist voll.
Martin Bohne kommentierte. Auch Papst Franziskus hat etwas zum Flüchtlingsdrama vor Lampedusa gesagt. Er hat nämlich an das Weltgewissen appelliert. Franziskus ist heute in der Pilgerstadt Assisi gewesen, jenem Ort also, von dem aus der heilige Franz von Assisi wirkte, der ja schon im frühen Mittelalter zur Achtung der Menschen, der Schöpfung und zur Bescheidenheit aufrief. Und der Papst tut das heute.
Der päpstliche Hubschrauber im Landeanflug auf den Sportplatz vor der Serafico-Kirche in Assisi. Zum Gedenktag seines Namenspatrons, des heiligen Franz von Assisi, kommt Franziskus erstmals in die umbrische Kleinstadt. Der Besuch gilt als bislang wichtigste Italienreise des neuen Papstes. Seine Ankunft in den frühen Morgenstunden wollen Andrea, Valerio und Matteo auf gar keinen Fall verpassen. Die drei Freunde, die sich aufgeregt an die Absperrung klammern, sind 8 und 10 Jahre alt und verehren den 76-Jährigen wie einen Popstar. Er ist total bescheiden, demütig und er kümmert sich um die armen, schwärmende Jungs mit ihren leuchtenden Regenjacken. Andrea feiert heute seinen 10. Geburtstag. Ein kleines Wunder, denn nach seiner Geburt wäre der Junge beinahe gestorben, erzählt ein Freund der Familie. Seine Eltern haben in dieser Zeit viele Gebete an den heiligen Franziskus geschickt. Dass der Papst nun dessen Namen gewählt hat, bedeutet Andrea viel. Und plötzlich geht alles ganz schnell. Die Papstdelegation läuft direkt am Zaun vorbei. Er hat uns gegrüßt, er hat uns wirklich gegrüßt, rufen die Jungs aufgeregt. Er hat wirklich uns angeschaut. Das ist etwas ganz Besonderes. Eine bessere Welt, mehr Gerechtigkeit und weniger Leid, das sind dringende Anliegen von Papst Franziskus. In Assisi beklagte er erneut die Gleichgültigkeit der Welt angesichts der jüngsten Flüchtlingstragödie auf Lampedusa. Dass Kinder vor Hunger sterben, das interessiert nicht, sagt Franziskus. Dass Menschen vor der Versklavung und Hunger fliehen müssen auf der Suche nach Freiheit. Mit Schmerz sehen wir dann, dass sie den Tod finden, so wie gestern auf Lampedusa. Heute ist ein Tag der Tränen.
In seiner Predigt auf dem Platz vor der Franziskusbasilika ging Franziskus später auf die Gründe ein, die Menschen zur Flucht zwingen. Der Papst beklagte Krieg und Gewalt, vor allem im Nahen Osten. Hören wir den Schrei derer, die weinen, leiden und sterben aufgrund von Krieg und Terrorismus, sagt der Papst. Im Heiligen Land und in Syrien mögen die bewaffneten Konflikte, die die Erde mit Blut durchtränken, aufhören. Die Waffen mögen schweigen. Franziskus' Bemühungen um den Frieden sind in Assisi gut aufgehoben. Papst Johannes Paul hat hier vor fast 30 Jahren erstmals zum Friedenstreffen eingeladen. Die Unterstützung der Gläubigen ist Franziskus jedenfalls sicher. Jack Yuen aus Kalifornien, der schon einige Jahre in Assisi lebt, hat dafür extra ein Plakat drucken lassen. Darauf das Konterfei des Papstes. Be Francesco ist daneben zu lesen. Wir haben das Poster gemacht, sagt Jack, um Franziskus dabei zu helfen, so wie sein Namenspatron zu werden, der heilige Franziskus. Und wir wollen auch, dass andere Leute in der Welt wie der heilige Franziskus werden. Wenn jeder ein bisschen netter wird zu seinen Mitmenschen, dann wird die Welt eine bessere.
Papst Franziskus in Assisi, Anna Schleinzer, berichtete. Die Welt wartet auf ihr Geld, diesmal aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist jedenfalls in vielen Finanzzentren auf diesem Globus eine ernsthafte Befürchtung. Und der Grund ist natürlich die Sorge vor dem, was man in den USA Shutdown nennt und was dort eine Haushaltssperre bezeichnet. Der öffentliche Geldhahn ist bereits zu einem Teil zugedreht und vielleicht wird er noch fester zugedreht. Dann nämlich, wenn die Regierung Obama und der Kongress sich wirklich auf keinen Haushalt einigen können. Martin Ganselmeier berichtet aus Washington.
Als einer der Hauptverantwortlichen für den Shutdown gilt bislang der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner John Boehner. Dass die Vereinigten Staaten in 2 Wochen erstmals in ihrer Geschichte pleite gehen, das werde er nicht zulassen, soll Boehner in einer internen Sitzung dem radikalen Republikanerflügel gesagt haben. Gemeinsam mit den moderateren Republikanern bemüht sich Boehner nun um einen gesichtswahrenden Kompromiss. Wenn Obama weiteren Sparmaßnahmen bei den Sozialleistungen zustimmen würde, könnte es einen Deal geben. Doch bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich der Präsident und die Demokraten darauf einlassen. Auf einer Veranstaltung in Maryland appellierte Obama erneut an Boehner, eine freie Abstimmung im Repräsentantenhaus zuzulassen. Lassen Sie jeden Kongressabgeordneten frei entscheiden. Und die können dann dem amerikanischen Volk zeigen, ob sie für oder gegen den Shutdown sind. Obama weiß genau, dass er sich derzeit am längeren Hebel befindet. Immer lauter wird das Grummeln unter den moderaten Republikanern. Sie ärgern sich darüber, dass die Amerikaner den Republikanern die Schuld am Shutdown geben. Bei einer freien Abstimmung würden sie höchstwahrscheinlich mit den Demokraten für einen Übergangshaushalt ohne Vorbedingungen stimmen und den Shutdown beenden. Für jeden Amerikaner wäre dann klar, die Republikaner sind tief zerstritten über den Crashkurs ihrer radikalen Tea Party-Abgeordneten. Doch für Obama wäre ein solch kompromissloses Vorgehen nicht ohne Risiko. Gerade weil sich der Präsident in der stärkeren Position befindet, so der Tenor einiger Kommentare, dürfe er jetzt nicht parteipolitisch handeln, sondern staatstragend, wie sich das für einen Präsidenten gehört. Obamas jüngste Reden erinnern viele Amerikaner allzu sehr an seine Wahlkampfauftritte. Und so hoffen einige Republikaner, dass die öffentliche Meinung doch noch zu ihren Gunsten kippt. Deutlich wurde dies in einem vertraulichen Gespräch der beiden republikanischen Senatoren aus Kentucky. Ich bin schon für ein Interview verkabelt, warnte Senator Mitch McConnell seinen jüngeren Kollegen Rand Paul.
I'm all wired up here.
Doch Senator Paul plauderte vertraulich drauf los, ohne zu ahnen, dass alles mitgeschnitten wird. Die Demokraten bewegen sich keinen Zentimeter, lästerte Paul. Das amerikanische Volk werde deshalb bald ihnen und dem Präsidenten die Schuld an der Misere geben.
We keep saying we wanted to defund it.
Wenn wir sagen, wir haben gekämpft, sind aber jetzt kompromissbereit, dann werden wir am Ende gewinnen. Die nächsten Tage könnten vorentscheidend sein, ob die gegenseitigen Schuldzuweisungen und das Taktieren bis zum bitteren Ende weitergehen oder ob beide Seiten rechtzeitig zu einem Kompromiss bereit sind. Der von vielen Experten dringend herbeigesehnte große Wurf im Haushaltsstreit ist immer noch möglich. Wenn Obama deutlichen Einschnitten bei den Sozialleistungen zustimmt und Ärger an seiner eigenen Basis in Kauf nimmt, würden die Republikaner die Schuldenobergrenze anheben und den Shutdown der Regierung beenden.
Martin Ganselmeier war das. Sollten Sie einmal Gelegenheit haben, in die großen und wohlhabenden Städte des fernen Ostens zu reisen, dann werden Sie sich dort in den Megastaus dieser Städte möglicherweise ein bisschen heimisch fühlen, weil da so viele große und teure Autos aus deutscher Produktion neben Ihnen stehen. Stimmt. Das sind auch die Fahrzeuge, die nach wie vor recht viel CO2 ausstoßen, was die Europäische Union so nicht mehr akzeptieren möchte, zumindest in Europa nicht. Aber die Einführung schärferer Abgasnormen wird auf sich warten lassen, weil Deutschland nicht mitspielt. Aus Brüssel, Sabine Hackländer.
Die Klimaziele der Europäischen Union sind wichtig, ohne Frage. Das würde auch die Bundesregierung jederzeit unterschreiben. Bis zum Jahr 2020 soll der EU-weite CO2-Ausstoß um 20% im Vergleich zu 1990 gesenkt werden. Einer der Gründe, warum in Brüssel um strengere Grenzwerte bei den Autoabgasen gerungen wird. Immerhin machen sie 15% aller Emissionen in Europa aus. Doch derzeit herrscht Stillstand in den Verhandlungen, auch heute wieder beim Treffen der EU-Botschafter. Keine Antwort auf die Frage, ob der durchschnittliche Grenzwert von 95 Gramm pro Kilometer und Neuwagen nun schon ab 2020 gilt oder doch erst einige Jahre später, wie die Bundesregierung dies gerne hätte. Dabei hätte es diese Diskussion eigentlich gar nicht geben dürfen. Die Verhandlungen darüber waren schließlich bereits im Juni erfolgreich abgeschlossen worden, so die grüne Europaabgeordnete Rebecca Harms.
Das Europäische Parlament und der Rat hatten sich in einer wirklich sehr langen und hartnäckigen Auseinandersetzung auf einen Kompromiss zu Grenzwerten für CO2 von Pkw bis 2020 und dann darüber hinaus verständigt. Wir waren alle sehr erleichtert, weil die Automobilindustrie eben ihren Teil leisten muss, damit wir die Klimaziele der Europäischen Union erreichen können.
Doch anstatt diesen Deal zu besiegeln, blockierte die Bundesregierung einige Tage später eine entsprechende Entscheidung. Man benötige Bedenkzeit. Die hat es nun gegeben, inklusive eines neuen deutschen Vorschlags, der eine stufenweise Einführung des 95-Gramm-Zieles bis 2024 vorsieht und laut Umweltorganisationen dementsprechend für das Jahr 2020 einen Grenzwert von 104 Gramm pro Kilometer und Auto zur Folge hätte. Eine Abstimmung über diesen Vorschlag hätte es aber offensichtlich heute gar nicht gegeben, wie EU-Diplomaten berichten. Damit habe die Bundesregierung eine Entscheidung über neue CO2-Grenzwerte erneut verzögert, kommentiert denn auch der SPD-Europaabgeordnete Matthias Grote das Ergebnis. Das Thema soll nun wohl von den Umweltministern wieder aufgenommen werden. Der Umweltrat tagt am 14. Oktober.
Über den Austragungsort der Fußball-WM im Jahr 2022 in Katar war ja zuletzt wenig Gutes zu hören. Vor allem sind da die Berichte über menschenunwürdige Zustände auf vielen WM-Baustellen gewesen, über Arbeiter, deren Arbeitsbedingungen eher an Sklaverei erinnerten. Für die FIFA, den Weltfußballverband, ist das alles bedauerlich, hieß es heute in Zürich, aber mehr dann auch nicht.
Eines wollte FIFA-Boss Sepp Blatter ganz klar verstanden wissen.
La Coupe du Monde de la FIFA 2022 se jouera bien au Qatar.
Die WM 2022 wird in Katar gespielt, keine Neuvergabe. Nur bei der Frage, zu welcher Jahreszeit denn nun gespielt werden soll, war Blatter dann schon nicht mehr ganz so deutlich.
Alors, on a décidé maintenant.
Wir haben entschieden, ein umfassendes Prüfverfahren durchzuführen, ein Verfahren, das alle unsere Partner mit einbeziehen soll. Und nach Abschluss dieses Prüfverfahrens werden wir entscheiden, wann die WM in Katar gespielt wird, so Blatter. Dies bedeutet, die FIFA hat mal wieder nichts entschieden, nichts Konkretes zumindest. Das Prüfverfahren, das bis längstens 2015 dauern soll, kann als Austragungstermin den Winter zutage führen, den Frühling oder eben doch den Sommer. Alles völlig unklar. Nur eines nicht.
Katar will be played 2022. We don't know it's winter or summer.
Nochmal also die Bestätigung, WM 2022 in Katar, so Blatter, der auch möglichen Gedanken spielen. Eine Verlegung könnte für den Weltverband ein juristisches Nachspiel haben, eine Absage erteilte. In der Ausschreibung für die WM heißt es, das Turnier sollte grundsätzlich im Sommer stattfinden. Das ist keine Muss-Formulierung, sondern eine Kann-Formulierung, erklärte Blatter, der mit allen Mitteln versuchte, das Problem, das die FIFA mit der WM 2022 hat, schönzureden. Das deutsche FIFA-Exco-Mitglied Theo Zwanziger hatte da nach der Sitzung in Zürich schon eine ganz andere Bewertung.
Die Tatsache, dass man nach einem neuen Termin sucht, zeigt, dass die grundsätzliche Planung
eine WM im Sommer zu spielen, also auch in Katar, fragwürdig ist.
Vielleicht auch, um Theo Zwanziger zu überzeugen, wiederholte Blatter auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Exco-Sitzung auch noch ein drittes Mal.
The World Cup in Katar is intact, it's still intact, but we are just looking what is the best period to play.
Nur der Termin steht also in Frage. Auch die Berichte über menschenunwürdige Zustände auf Baustellen im Wüstenstaat ließen den FIFA-Boss nicht zweifeln, der sich umgehend aufmachen will an den Golf, um mit dem Staatsoberhaupt, dem Emir von Katar, zu sprechen. Die richtige Maßnahme, so zumindest die Meinung von Theo Zwanziger.
Wenn das von dort her kommt, dann wird man auch lernen, sehr schnell, dass es hier gilt, jedem Menschen auch seine Würde zu geben und sie nicht auszunutzen und preiszugeben.
Blatter betonte indes mit teils fragwürdigen Formulierungen, dass er die Verantwortung für die Arbeitsbedingungen auf Baustellen in Katar keinesfalls bei der FIFA, sondern bei der Regierung, den lokalen Behörden und Bauunternehmen vor Ort sieht, um dann, nur für den Fall, dass es der ein oder andere noch nicht mitbekommen haben sollte, mit einer Klarstellung zu enden.
Confirmation, we play in Qatar and we go forward.
Ein Bericht von Tim Brockmeier und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info mit Holger Beckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.